hatte das Geschenk, zwischen meinem Studium und meinem Pastorendienst einen Monat in Chicago zu sein. Willow Creek. Hat mich sehr inspiriert, mich sehr bewegt. Und ich kam wieder und dann sagte irgendwann die Gemeindeleitung, 5 Männer. Okay, dann wollen wir auch mal sehen, was dich da so begeistert hat. Und so sind wir also zusammen zu einem Willow Creek Kongress gefahren. Ich weiß noch, damals in Oberhausen, in einem Wohnwagen übernachtet. Und wir kamen in die Veranstaltung, haben die erste Vorstellung besucht und vorne waren Leute, die gesungen haben. Und 2 von den 5 Männern liefen die Tränen. Und dann haben wir uns gefragt, warum steht manchmal ein 20, 25 Mitglieder Chor vorne und die singen und das berührt uns irgendwie nicht oder es passiert irgendwie gar nichts. Und dann stehen da 4 Leute von Willow Creek vorne und singen und Männern kommen die Tränen. Und für mich war die einfache Erklärung, das wahrzunehmen, mit welchem Herzen die da vorne standen, gesungen haben, ihre Lieder gesungen haben und was damit auch rübergekommen ist, eben nicht nur der Gesang. Und das habe ich hier eben auch so ein Stück gespürt. Vielen Dank, das tut gut, das brauchen wir. Das wollte ich einfach mal so, stand gar nicht auf dem Plan, aber ging mir jetzt gerade so durch den Kopf. ERF Medien, wir haben letztes Jahr Jubiläum gefeiert, 60 Jahre, so lange gibt es das Werk schon. Angefangen mit 3 Visionären, die schon viel mit Musik zu tun hatten und irgendwie sich die Frage gestellt haben, wie kriegen wir die Musik nicht nur auf unsere Schallplatten in unsere Verlage, sondern deutschlandweit viel mehr zum Hören. Und so ist dann irgendwann dieser Sender entstanden, der damals noch von Monte Carlo aus senden musste, weil das in Deutschland verboten war, 1959. Da ging das Ganze los. 1961 hat der Sender angefangen und erst als RTL Sat.1 und diese Dinge alle kamen, RTL Plus hieß das, glaube ich, damals noch, das war irgendwann in den 80er Jahren, da wurde erst erlaubt, dass in Deutschland private Sender senden dürfen. Und dann ist auch unser Haus nach Deutschland gezogen von Monte Carlo. Man brauchte nicht mehr per Motorrad, Zug oder wie auch immer Bänder nach Monte Carlo bringen, um dann als erster Piratensender Deutschlands zu senden, sondern wir durften dann von Deutschland aus senden. Heute sind wir ein Werk mit 160 Festangestellten, manchmal geht es auf 170 hoch, kommt immer an mit den Teilzeitstellen, wie man das so rechnet, aber ein großes Werk geworden, würde ich sagen, man würde auch sagen mittelständisches Unternehmen. Wir haben ein Jahresbudget von 15 Millionen Euro, rein aus Spenden, 98% Spenden, ich glaube der Rest ist irgendwie, wir haben hier so eine Antenne, liegt auf ihren Plätzen auch, da sind so ein paar Anzeigen drin, da kriegen wir Geld für. Alles andere sind tatsächlich Spenden und davon leben wir, dass Menschen sagen, ich finde das gut, was ihr tut, ich finde das toll, dass ihr eure Möglichkeiten nutzt, um den Menschen von Jesus Christus weiterzusagen und deswegen unterstützen wir euch finanziell und das tut gut. Im Moment ist das umso wichtiger für uns, ich rede nur am Anfang mal so über Geld, aber es gehört einfach mit dazu bei uns, weil wir bauen gerade das, was ihr in dem Clip eben gesehen habt, was Sie gesehen haben. Ganz am Schluss hat man gesehen, das war so ein dreiteiliges Gebäude. Da ist ein Teil schon von abgerissen, weil der in den Bauteppich reinragt. Und in gut einem Jahr wollen wir umziehen in das neue Gebäude und dann wird das alte ganz abgerissen. Also wer schon mal da war, das gesehen hat, es ist dann weg und alles wird anders, alles wird neu. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin jetzt seit 8 Jahren bei ERF Medien. Als Radiomoderator angefangen, weil ich einfach auch gerne den Menschen was von Jesus weitersagen möchte. Ich bin von Herzen Evangelist. Das ist liegt mir so auf der Seele, weil ich mit 26 selber gemerkt habe, was es bedeutet, Christ zu werden, im Gegensatz zu vorher geglaubt zu haben, Christ zu sein, weil wir jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind. Und ich habe gemerkt, dass dieses, was auch in dem Lied eben vorkam, Gott leere Hände entgegenstrecken, dass er sie füllen kann und so Christ werden, das begleitet mich seit 30 Jahren und so lange bin ich schon unterwegs, um den Menschen davon zu sagen. Und ich bin froh, dass ich das beim ERF machen darf. Mittlerweile habe ich die Leitung von ERF Plus, einen Radiosender, und wir hören mal rein, das ist ein Audioclip, die Nummer 2 müsste das sein, wie sich so eine Live-Sendung morgens im Radio anhört.
ERF Plus. Aufgeweckt.
Und es geht weiter in diesen Dienstag hinein mit dem lebendigen Gott stets vor Augen. Ich bin Hans Wagner und wünsche einen schönen guten Morgen.
ERF Plus. Das Wort zum Tag.
Können Sie sich ein Leben ohne Licht und Sonne vorstellen? Ein Leben ohne Sonnenauf- und Sonnenuntergang? Ohne einen Wechsel der Jahreszeiten?
Ohne Licht kein Leben. Das Wort zum Tag, es sprach Pfarrer Helmut Heiser aus Marburg. Und hier nochmal die Bibelstelle, Neues Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 8, der Vers 12. Von Thomas Unger, der ja aus einer anderen Musikschiene in die christliche Szene gekommen ist. Und ich finde, das hört man. Es klingt etwas anders und mir gefällt's. Hier ist er mit seinem Titel Unbekanntes Land.
Kommst du mit mir? Kommst du mit mir?
Das war sie, unsere Aufgeweckt-Sendung. Die geht schon wieder zu Ende. Gleich ist es 9 Uhr. Einen guten Tag noch. Wenn Sie möchten, bin ich morgen früh gerne wieder für Sie da. An meiner Seite in der Technik war heute Peter Funk. Mein Name ist Hans Wagner und ich wünsche Ihnen noch alles Liebe. Das war eine 3-Stunden-Sendung auf eine Minute komprimiert. Mal so ein Eindruck, was da so alles drin vorkommt. Seit 8 Jahren verabschiede ich mich mit diesen Worten. Ich wünsche Ihnen alles Liebe. Man hat mir damals gesagt, es ist gut, wenn du irgendwie einen Charakter ausbildest, dass die Leute wissen, wer du bist und dass man dich erkennt. Und da wäre diese Überlegung, habe ich überlegt, was sagst du dann am Schluss? Und viele sagen immer, ich wünsche ihnen Gottes Segen. Und ich habe das dann irgendwann nicht gemacht, sondern alles Liebe gewünscht, bekam auch Haue dafür. Boah, das geht doch gar nicht, muss man doch und so. Und ich erkläre dann immer wieder, ich wünsche den Leuten alles Liebe, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alles, was von Gott kommt, Liebe ist. Auch wenn es manchmal gar nicht so aussieht. Von ihm kommt nur Liebe. Und deswegen wünsche ich den Menschen alles von Gott, also alles Liebe. Das ist meine Verabschiedung in den Sendungen. Und solange ich das selber noch so fühle, werde ich das auch weiter so machen und mich auch so verabschieden. Ich liebe es zu moderieren. Und wenn Sie mal reinhören wollen, ERF Plus ist mehr als nur einfach ein Radio. Ich hätte jetzt auch so ein Radio hier haben können. Wir haben sie übrigens hinten, ein DAB Plus Radio, wo man uns deutschlandweit inzwischen empfangen kann über den Bundesstream. Das heißt, Sie steigen in München ins Auto ein, schalten das Radio ein, ERF Plus, und können in Hamburg wieder ausschalten. Das ist einfach sehr, sehr genial, in einer Top-Qualität. Es ist auch sehr gut ausgebaut inzwischen und das ist ein ganz großer Schatz für uns. Man kann es aber auch ganz einfach über eine App hören. Das heißt, ich starte hier eine ERF Plus-App, drücke auf Play und schon läuft das Radio. Zu Hause habe ich einen Bluetooth-Lautsprecher irgendwo stehen und da habe ich eine Top-Qualität dann dafür. So höre ich Radio inzwischen und viele andere auch. Auch das ist eine Möglichkeit. Und mit Audiothek und allem, was dazugehört, Podcast, Radio ist mehr als nur noch einschalten und hören. Wir versuchen uns breit aufzustellen. Und wenn ich so eine Sendung mache, dann liebe ich es mit am meisten, wenn Gäste zu mir ins Studio kommen. Da gibt es oft was zu lachen, wir haben Spaß, es ist interessant, es geht auch mal tiefer. Und jetzt hören wir nochmal in einen Audioclip rein, da ist auch ein Gast bei mir morgens in Aufgeweckt gewesen. Das ist die Nummer 3, das hören wir uns jetzt auch nochmal an. Mensch, Gott finden wir super. Wir selbst sind, Achtung, 78 und 79 Jahre. Susanne, wie geht's dir bei solchem Echo?
Ja, super, kriege ich Gänsehaut.
Schön, ne?
Total, ja. Toll, ja.
78, 79 Wahnsinn. Jahre alt. Hast du gewusst, dass ihr Fernsehen, ich sage Hörer, ich bin hier beim Radio, dass ihr Zuschauer habt, die auch in diesem Altersbereich sind?
Ja, klar. Ja. Wir haben die komplette Bandbreite. Das ist total cool, wirklich vom Teenager bis Senioren. Ja. Weil Lebensgeschichten sind ja auch nicht abhängig von dem Alter, ne?
Nee, die sind auch so richtig. Mensch, Gott finden wir super.
Das war so ein kurzer Talk am frühen Morgen. Die haben die Stimme erkannt. Meine Kollegin Susanne Hohmeier-Lichtblau ist der Nachname, so ähnlich wie Leuthäuser Schnarrenberger oder Krone-Schmalz-Jakobsen oder wie auch immer. Susanne, komm nach vorne. Manchmal muss man als Moderator, kriegt man was vorgelegt und dann heißt es, das musst du jetzt gleich sagen. Und dann fragt man sich, wie spricht man das eigentlich aus? Aber Hohmeier-Lichtblau ist sehr, sehr einfach. Susanne, du bist, wir haben dich gerade gehört, wir machen immer gerne auch Werbung in Aufgeweckt für die Sendung Mensch Gott. Du hast ja eben schon ein bisschen vorgestellt, was ihr da macht. Jetzt sag mir noch ein bisschen was zu dem Drumherum, nochmal, wo man das sehen kann. Und warum ihr auch in Social Media so unterwegs seid, das würde mich auch mal interessieren.
Genau. Also es ist so, wir haben gestartet, du hast ja gesagt, so mit Fernsehen, Privatfunk und so weiter, war auch eine große Chance für uns. Es wurden immer mehr Sender. Das heißt, wir konnten dann unsere Sendung mal, ne, vor vielen Jahren noch so an kleinere Sender, bei kleineren Sendern unterbringen, haben relativ viel Geld bezahlt für relativ schlechte Sendezeit, irgendwann nachts oder so, aber egal, Hauptsache irgendwie, es lief, ja, wir wollten ja irgendwie Fernsehen machen, das Leute erreicht. Ja, und dann kam für uns die ganz große Chance und die hieß Social Media, die hieß YouTube. Und irgendwann sagte mein Chef, sind wir eigentlich bescheuert, ja? Wir zahlen eine Menge Geld für einen schlechten Sendeplatz und wir haben einen kostenlosen, weltweiten, hochfrequentierten Sendeplatz und der heißt YouTube.
Vielleicht als Ergänzung dazu, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, wir hatten ja mal einen TV-Kanal, 7 Jahre lang gab es ERF-TV, allein die Jahresgebühr für Astra-Satellit hat 1,3 Millionen Euro gekostet und da hatten wir noch nichts produziert oder ausgestrahlt oder ja. So. Jedes Jahr 1,3 Millionen. Und dann sagte dein Chef irgendwie, nö.
Nee, ja genau. Also wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir sind ja auch verantwortungsbewusst. Ne? Wir wollen mit dem Geld ja auch gut umgehen. Und das traf sowohl die kleinen Sendeplätze als auch den eigenen Fernsehkanal, den wir dann später mal gemacht haben. Wir dachten, naja, das ist es nicht, dann versuchen wir einen eigenen Kanal. Aber für die Reichweite, die dieser Kanal hatte, war es einfach unfassbar viel zu viel Geld. Und deswegen haben wir den wieder gelassen. Ne? Wir werden jetzt immer noch mal angesprochen, ich finde euren Sender nicht mehr. Nee. Können sie auch nicht. Aber dann sage ich immer, geht auf YouTube, da findet ihr alles, sowohl von unserer Sendung Mensch Gott, von den Lebensgeschichten, als auch von Gott sei Dank, das ist unsere zweite Fernsehsendung, das ist ein Magazin. Das ist alles auf YouTube und es bleibt auch da. Also manchmal gibt es ja so ein bisschen Gekabbel, YouTube und GEMA, das verträgt sich nicht immer so ganz gut. Die Jüngeren wissen, wovon ich rede, ne? Dann sind die Sachen plötzlich nicht mehr da und es kommt diese ärgerliche Tafel, dieses Video ist in ihrem Land nicht zugelassen. Das wird euch bei uns nicht passieren.
Genau, weil genau. Man das Haus.
Was war deine Frage nochmal?
Ich muss hier mal bremsen, weil. Aber wir haben ja noch 2 Stunden, von daher können wir noch ein bisschen uns unterhalten.
Genau, das Drumherum wolltest du wissen?
Das Drumherum. Ich finde, was ich so spannend finde, muss ich ganz ehrlich sagen, also wir sind mit ERF Plus auf dem Weg zu Social Media, obwohl ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich finde Facebook ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag es gar nicht und keine Ahnung, aber da sind die Menschen und wir müssen da sein, wo die Menschen sind, um ihnen was weiterzusagen, was auch noch Sinn hat. Da ist so viel Blödsinn unterwegs und deswegen gehören wir dahin. Und das Coole finde ich, ihr könnt halt im Gegensatz zum normalen Fernseher mit den Leuten, die sich den Film gucken, sofort kommunizieren. Ja,
genau. Also für uns war Social Media von vornherein nicht nur ein nice to have oder ein, ja, da spielen wir auch noch was aus, sondern ein ganz, ganz wichtiger Verbreitungskanal. Wie Paulus, ne? Also raus auf den Marktplatz. Ne? Wir haben am Anfang auch Stimmen gekriegt, oh Facebook, da müsst ihr doch nicht und YouTube und so, da ist ja so viel Mist unterwegs. Ja, genau. Gerade deswegen. Und da suchen die Leute und wir kriegen ganz viel Feedback und das ist das Schöne. Ja, wir kriegen es direkt, dass Leute sagen, ja, ich bin auch irgendwie auf der Suche oder was die Frau, der Mann da, euer Gast da erzählt hat, irgendwie hat mich das berührt oder ich kenne das auch aus meinem Leben, dass ich mich so wertlos fühle oder dass ich so verletzt worden bin oder was auch immer für Themen. Und dann kann das direkt bei uns anlanden. Also manches kommt direkt zu uns. Wir haben auch eine Kollegin, die sich speziell um diese Reaktion kümmert. Und das ist total bewegend. Ich meine, man kriegt auch viel Mist. Ich meine, das ist normal. Ja? Er kennt das Begriff Hater. Ne? Von denen bleiben wir auch nicht verschont. In jedweder Couleur. Ja, es gibt auch christliche Hater, leider. Aber das Allermeiste ist sehr, sehr berührend. Und viele Menschen auch, die sagen, hey, durch euch, durch eure Anregung habe ich Gott gefunden. Und du möchtest, dass ich jetzt wieder aufhöre, ja?
Fällt das sehr auf? Oder?
Ja, ne, auch kaum.
Da ist mir was runtergefallen.
Kaum.
Sie ist es gewohnt, wenn wir vorne sind, ich schmeiße immer alles über den Haufen, was wir abgesprochen haben. Wir machen jetzt mal was ganz anderes. Wir kommen nämlich jetzt gleich.
Er verquatscht sich nämlich auch wahnsinnig.
Wir kommen nämlich gleich zu unserem Werbeblock. Danach am Schluss schauen wir den Clip an und danach machen wir die Predigt. Nahtlos gehen wir da über. Gerne. Und zwar, da hinten ist unser Infotisch. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie etwas wissen wollen, Sie finden eine DVD mit 4 Ausgaben von Mensch Gott. 4 Folgen sind da drauf. Unter anderem auch die Folge vom Bibelraucher. Und da werden wir gleich einen Ausschnitt auch nochmal von sehen hier. Oder auch eine CD, auf die wir mal so einiges aus unserem Radioprogramm gebrannt haben. Gerne mitnehmen, kostenlos, auch so gut zugreifen und verschenken, verteilen. Die sind einfach da, wirklich, um auf unser Programm hinzuweisen.
Und wir dürfen auch nichts wieder mitnehmen.
Das ist so.
Also nein, wir dürfen das durch Corona-Zeiten, wir dürfen tatsächlich nichts wieder mit von hier ins Haus bringen. Also alles, was wir jetzt hier mitgebracht haben, das darf hier in der Gemeinde bleiben und das darf gerne hier bleiben. Und wir haben so schöne Dinge, gib mal her, du hast schon so
viel. Und du redest doch so viel einkaufen, ne?
Auch noch genug. Ich habe nämlich schon ein schönes Gespräch heute Morgen gehabt an diesem Infostand mit einer Dame, die sagte, ich würde ja gern mehr so ein bisschen evangelistisch und so ein bisschen missionarischer, aber es ist irgendwie nicht so mein Ding. Und dafür haben wir ganz, ganz tolle Sachen für sie mitgebracht. Von Postkarten, die man zu Geschenken dazu schenken kann. Von kleinen Klebezetteln, wo drauf steht, du bist einzigartig, mit einem Hinweis auf Mensch Gott. Und den kann man total vielfältig einsetzen. Wir hatten da einen jungen Mann, der hat zum Beispiel gesagt, ich habe immer so einen Block, ich fahre viel Bus und Bahn und wenn ich aussteige, kommt so ein Klebezettel mit, du bist einzigartig an das Fenster für den Nächsten, der einsteigt. Oder einer lieben Kollegin an Monitor oder. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dann gibt es diese schönen blauen Chips zum Beispiel, Einkaufswagen-Chips. Steht drauf, Gott gibt's echt. Auf der Rückseite der Hinweis auf unsere Lebensgeschichten, auf Mensch Gott. Die kann man im Einkaufswagen vergessen. Im Spind im Fitnessstudio, in der Geldrückgabe von Parktickets, wo auch immer, kann man die liegen lassen. Und dann haben wir noch was Schönes.
Auf Ihren Plätzen haben Sie diese Karte gefunden. Wenn irgendwo noch eine gefehlt hat oder eine nicht bekommen hat, gerne an uns wenden, kann man noch mitbekommen.
Genau, wir haben hinten noch genug.
Ja, das ist eine Aktion für heute Morgen. Das heißt, diese Karte ausfüllen. Wir haben drei DAB Plus Radios mitgebracht, die wir heute Morgen hier lassen möchten. Und Sie haben die Möglichkeit, eins dieser drei Radios zu gewinnen, wenn Sie diese Karte ausfüllen, Ihre Daten angeben. Für uns ist es auch interessant, wenn Sie hier unten ein kleines Kreuzchen reinmachen in die Einwilligung. Ich bin einverstanden, dass wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Dann bekommen Sie auch Informationen immer mal von uns zugeschickt. Freiwillig müssen Sie nicht, aber natürlich sind wir daran interessiert, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben und auch immer wieder zu berichten, wenn es etwas Neues gibt.
Also uns würde es freuen. Ja. Uns würde es freuen, wenn wir mit Ihnen in Verbindung bleiben dürften. Und man muss immer dazu sagen, Sie werden nicht zugemüllt dann mit E-Mails. Ja, weil ich hasse das auch. Man hat irgendwo mal ein Kreuzchen gesetzt und dann kommt jeden zweiten Tag irgendeine Mail und man sagt, ich will davon nichts mehr hören. Also das wird Ihnen erspart bleiben.
Wusstest du, dass du auch drauf bist auf der Karte hier vorne?
Ja, blöd, ne? Hast du nicht aufgepasst.
Ja, also gerne ausfüllen, mitmachen. Drei Radios haben wir mitgebracht. Und jetzt schauen wir uns einen Clip von ERF Mensch Gott an. Ein Gast, der, wolltest du noch einen Satz dazu sagen?
Ja, kurzen? Kann ich. Das ist Wilhelm Bunz, bekannt als der Bibelraucher. Und der hat wirklich eine ganz schlimme Kindheit gehabt, viel Gewalt erlebt, wirklich ganz schlimme Dinge erlebt und ist selber, er hat im Grunde weitergegeben, was er erlebt hat. Gewalt, Ablehnung, Kälte, Härte, hat zwei Menschen auf dem Gewissen und menschlich würde man sagen, ein hoffnungsloser Fall, aber nicht für Gott.
Und den Clip schauen wir uns an, das ist die Nummer 4, ein Videoclip.
Ihre leibliche Mutter hatte Sie damals ausgesetzt. Sie sind praktisch ein Findelkind und haben sich immer dann auch als Kind fürchterlich aufgeführt. Wie hat versucht, Ihr Vater Sie in den Griff zu kriegen?
Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder er hat mich runtergenommen in den Keller. Mein Vater hatte so Arbeitsschuhe und hat mich mit den Schuhen auf den Kopf geschlagen. Oder mein Vater hat mich mitgenommen in den angrenzenden Wald, dass man meine Schreie nicht so hört. Ja.
Danach sind Sie erst recht kriminell geworden. Sie haben Banküberfälle gestartet, Sie waren im Waffengeschäft, Sie haben sogar einmal Prostituierte nach Deutschland geschmuggelt. Und es kam dann dazu, dass Sie auch einen Menschen totgeschlagen haben. Wie?
Ja gut, dieser Mensch, der hat mich den ganzen Tag damals genervt. Der wollte immer, dass ich ihm eine spezielle Frau besorgen soll. Ich sage, lass mich in Ruhe. Und er lief hinter mir her und hat mich so von hinten so geschnappt an der Schulter und ich habe sofort zugeschlagen und so habe ich der Mann damals gestorben. Gell? Aber es hat mir nicht leid getan. Ich habe mir gedacht, der hat es verdient. Mir war das so egal. Ja. Ich hatte, wie gesagt, 0,00 Gefühle mit meinen Opfern. 0,0.
Das Urteil, 14 Jahre Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Sie waren 22, hatten jetzt viel, viel Zeit im Gefängnis, unter anderem auch zu rauchen, obwohl das in der Arrestzelle ja verboten war.
Das war verboten.
Wie haben Sie es trotzdem hingekriegt?
Da gab es einen Gefangenen, der war zuständig, die Arrestzellen zu putzen und so weiter, dass alles in Ordnung ist. Und der hat mir, früher gab es Toiletten, die hatten unten noch so einen Rand. Da hat er mir Tabak reingeschmuggelt und Zündhölzer, aber es gab kein Papier. Da bin ich zum Pfarrer gegangen. Sag ich, oh, Herr Pfarrer, ich hätte so gerne Bibel. Und der Pfarrer hat sich gefreut. Ah, vielleicht ändert er sich jetzt, dann gebe ich doch gerne Bibel. Und habe dann innerhalb von 6 Jahren immer wieder eine Seite aus der Bibel rausgerissen, habe sie vorne und hinten gelesen. Dann habe ich 4 Teile draus gemacht. Dann habe ich es geraucht. Dann habe ich innerhalb von 6 Jahren das komplette Alte Testament durchgeraucht. Mhm. Und irgendwann komme ich zum Rauchen in die Bergpredigt. Und da kommt einmal Salz und einmal Licht. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich mal über mich selber mal nachgedacht. Wo war denn Licht in deinem Leben? Mensch, da war kein einziges Licht da. Du bist eine taube Funzel gewesen. Wo war in deinem Leben Salz? Salz, das ist ein guter Geschmack an der Suppe. Ich war bitteres Gift. Und habe dann aber mit Gott geredet, an den ich gar nicht glaubte. Und sagte, man sagt immer, dass du ein starker Gott bist. Wenn du wirklich was mit meinem Leben vorhast, dann müsstest du in der Lage sein, mich zu verändern. Aber ich lasse mich nicht verändern. Mhm. Und wenn du stärker bist wie ich, dann musst du mich besiegen. Ich bin so ein Kämpfer gewesen. Ich wollte immer besiegt werden. Und er hat mich verändert. Mhm. Ich habe immer wieder probiert, Kontakt zu meinem Vater aufzunehmen. Es hat nie geklappt. Mhm. Und irgendwann habe ich ihn am Telefon erwischt und sagte ihm, hör zu, wollen wir uns nicht heute Mittag im Wald treffen? Mein Vater ist ein mutiger Mann, er kam. Und ich bat ihn um Vergebung für das alles, was mir bewusst war. Und auf einmal fängt mein Vater an zu erzählen und hat mich um Vergebung gefragt. Und sagt, kannst du mir vergeben, wegen dem? Und hinterher haben wir uns in den Arm genommen. Wir sind im Schnee, in den Matsch gekniet und haben füreinander gebetet. Und dann war alles gut. Okay. Das heißt, aus dem harten Herzen hat Gott ein ganz weiches Herz gemacht.
Ja.
So der harte Wilhelm, den gibt es nicht mehr. Mhm. Aber ich bin Gott für jeden Tag dankbar, wo ich im Gefängnis war. Mhm. Weil ich habe da was gefunden, was ich vielleicht hätte in der Form nie finden können. Ich habe einen kostbaren Schatz gefunden. Ich bin gläubig geworden. Und ich sage oftmals meine Kinder auch, wenn ich gewusst hätte, was für eine Action im Glaubensleben ist, ich wäre nie Gangster geworden. Ich hätte mich schon mit 5 bekehrt.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus einer ungefähr 23, 24 Minuten dauert die Sendung, so zusammengeschnitten, was Willy Boons so alles erzählt hat. Meine Frau und ich, wir besuchen die Freie Evangelische Gemeinde in Weilburg. Meine Frau ist katholisch und das ist unser gemeinsamer Gottesdienst, den wir besuchen. Und wenn sie ab und zu mal katholische Bedürfnisse hat, dann fährt sie nach Limburg. Besucht manchmal die lateinische Messe, also sie ist da auch in der Kirche, sie bleibt da auch, ihre ganze Familie kommt daher, ist da. Aber wir sind verbundene Christen, weil wir an den lebendigen Gott glauben, der in Jesus Christus Mensch wurde. Das ist unsere Verbindung, mit der wir auch so miteinander gut leben können. Und ich habe in dieser Gemeinde lange auch den Büchertisch geleitet. Und dann fiel mir ein Buch in die Hand, das trug den Titel »Der Bibelraucher«. Ich habe da so einen Blick drauf geworfen und konnte nichts mit anfangen. Ich habe den Klappentext gelesen und dachte, oh, wow, merkwürdig. Also das klingt ja. Dann habe ich zum ersten Mal nach 6 Jahren Arbeit bei ERF Medien die Gelegenheit gehabt, bei einer TV-Produktion dabei zu sein von Mensch Gott. Und es war ausgerechnet diese mit Willy Boons, mit dem Bibelraucher. Ich bin ihm persönlich begegnet. Er hat mich sehr berührt, diese kurze Begegnung, die wir hatten. Und ich habe dann auch in der Regie gesessen während der ganzen Produktion und hatte zwischendurch immer wieder auch Tränen in den Augen. Ich spürte, dass Teile seiner Lebensgeschichte mich anrührten, unter anderem diese tiefe Sehnsucht aus der Kindheit heraus, so geliebt zu sein, was man vielleicht nicht bekommen hat. Ich glaube, dass deswegen auch viele Menschen diese Sendereihe gerne sehen, so wie du das eben auch schon angedeutet hast, weil auch sie immer merken, wenn sie diese Filme sehen, diese Interviews sehen, die Berichte, die Lebensgeschichten hören, dass es so Anknüpfungspunkte sind. Dass viele Menschen sagen, ja, das kenne ich auch. das geht mir auch, oder das ist mir auch so passiert, das geht mir auch so. Ich weiß nicht, ob Sie sich auch manchmal die Frage stellen, die ich mir mal gestellt habe. Ich frage mich schon immer mal, warum ist mein Leben eigentlich so, wie es ist? Ich frage auch Gott manchmal, warum bin ich 1961 geboren? Warum nicht 1284 oder 1376? Warum 1961? Was hast du dir dabei gedacht, Gott, jetzt mich in dieses Leben hineinzustellen? Und warum ist es so, mit all den Brüchen? Ich habe mal nachgezählt, wie oft ich umgezogen bin. 25 habe ich aufgehört zu zählen. Wer will das schon? Eigentlich möchte ich auch in Ruhe mein Leben leben, es genießen, fröhlich sein, nach vorne schauen, gute Musik hören. Und dann kommt doch wieder alles anders. Ich glaube, viele Menschen denken so und fragen sich, warum ist mein Leben so, wie es ist? Und es ist auch ein gutes Stück die Suche nach dem Sinn des Lebens. Warum bin ich da? Und wir müssen es leider sagen, für mehr als 90% der Menschen in unserem Land ist das nicht die Frage nach Gott. Also zumindest nicht offensichtlich für sie. Ich glaube, unbewusst ist es sie schon, weil unser Herz nach ihm sucht, weil wir so angelegt sind, nach diesem Gott auch zu suchen. Jeder ist immer wieder auf der Suche. Auch ich habe mich viel mit diesen Fragen beschäftigt. Ich lese zum Beispiel eben sehr viel. Und da ist mir vor ein paar Monaten ein Buch in die Hände gefallen, das mir bei diesen Fragen nach dem, was mein Leben ausmacht und was mich prägt, nochmal eine ganz andere Blickrichtung gegeben hat. Es trägt den Titel »Dieser Schmerz ist nicht meiner«. Wir können mal den Titel des Buches einblenden, das müsste die Datei Nummer 6 sein. »Dieser Schmerz ist nicht meiner«, der Autor heißt Mark Wollin. Er gilt als Nordamerikas führender Experte auf dem Gebiet der transgenerationalen Traumata oder auf Deutsch gesagt Familientraumata. Als Gründer und Direktor eines Instituts in San Francisco behandelt er Menschen, die aufgrund vererbter Familientraumata mit Depressionen, Angstzuständen, Panikattacken und chronischen Schmerz zu kämpfen haben. Und der deutsche Titel des Buches bringt es zum Ausdruck: Dieser Schmerz ist nicht meiner, meint, wir tragen Schmerzen in uns, die eigentlich gar nicht zu uns gehören, die wir manchmal auch gar nicht erklären können. Und er sagt, sie stammen aus den Generationen vor uns. Sie sind Teil unserer Lebensgeschichte. Und seinen Ansatz werde ich Ihnen später nochmal etwas genauer vorstellen, darauf eingehen. Können wir gerne auch wieder dann ausblenden. Warum erwähne ich dieses Buch? Der Autor Mark Wollin beschäftigt sich darin nicht mit christlichen Themen. Ich habe auch nicht weiter nachgeforscht, ob er Christ ist. Ich lese nichts darüber irgendwo. Ich vermute wahrscheinlich nicht. Aber an einer Stelle schreibt er in diesem Buch: Scheinbar wussten die Menschen schon sehr früh von diesen Zusammenhängen über Generationen hinweg. Denn schon in der Bibel ist von einem Gott zu lesen, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern der dritten und vierten Generation. Da war ich etwas sprachlos, als ich das gelesen habe. Ein Zitat aus der Bibel, eine Stelle, bei der ich mich erstmal gefragt habe, ist dieser Zusammenhang hier überhaupt berechtigt? Aber bei dem ich auch gedacht habe, boah, dieser krasse Bibeltext, wo wir als Christen schon unsere Probleme mit haben, den zu verstehen. Der sogenannte Generationenfluch Gottes. Und dann ist das bei mir so, dann denke ich mir, okay, jetzt gucke ich mir den Text genauer an. Jetzt möchte ich gerne wissen, worum es darin wirklich geht. Und da möchte ich Sie jetzt mit hineinnehmen. Sie finden die jetzt nachfolgende Formulierung gleich zweimal in der Bibel, aber immer im gleichen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit den 10 Geboten. Und ich habe einen Abschnitt aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34 gewählt, die Verse 5 bis 7. Folgende Situation zum Hintergrund: Mose befindet sich auf dem Berg Sinai. Er ist schon zum zweiten Mal dort oben, um erneut die 10 Gebote Gottes zu empfangen. Und dann heißt es in dem Text: Da stieg Jahwe herab in einer Wolke und stellte sich hin bei Mose und rief seinen Namen aus: Jahwe. Und Jahwe ging vorüber vor dem Angesicht des Mose und rief: Jahwe ist Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern der dritten und vierten Generation. Das ist unser Text. Dieser Textabschnitt, Kapitel 32 bis 34 im zweiten Buch Mose, sind wohl die sehr zentralen Kapitel in diesem Buch, denn es geht um nicht weniger als um den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und das ist natürlich der gleiche Gott, an den wir heute glauben. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen lebendigen Gott, an den wir glauben, an den man glauben kann. Und das ist der Gott der ganzen Bibel. Es gibt keinen Gott im Alten Testament, der anders ist als der im Neuen Testament, wenn wir vielleicht auch manches nicht zusammenkriegen, was wir da so lesen. Aber es gibt nur diesen einen Gott. Und darum stelle ich als erstes auch mal an unseren Text die Frage: Okay, Gott, wer bist du? Und für die Antwort auf diese Frage finden wir in diesen wenigen Versen ganz, ganz viele Hinweise. Da haben wir zuerst den Namen Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon mal so häufig gehört haben, wie ich ihn gerade hier in diesem Text vorgelesen habe. Jahwe, so sprechen wir ihn meistens heute aus. Manche sagen auch Jahwe. So genau weiß man das nicht mehr, wie der Name ausgesprochen wird, weil die, die es wissen könnten, können es auch nicht mehr wissen. Weil sie haben vor vielen tausend Jahren sich dafür entschieden, den Namen gar nicht mehr auszusprechen. Das hatte was mit den 10 Geboten zu tun, man soll den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und darum haben die damals gesagt, okay, dann sprechen wir den Namen am besten gar nicht mehr aus und dann kann auch nichts passieren. Das heißt, wenn die ihre hebräische Bibel, also unser heutiges Altes Testament genommen haben, dann sind die hingegangen und immer da, wo der Name Jahwe steht, da haben sie im Hebräischen Adonai gesagt, auf Deutsch Herr. Und später, früher gab es nur in der Bibel, im Hebräischen nur die Konsonanten, und später ist man hingegangen und hat durch eine Punktation die Vokale eingefügt, damit es leichter war zu lesen. Und dann ist man hingegangen, da wo die Konsonanten von Jahwe standen, hat man die Vokale von Adonai drüber geschrieben, damit der Leser sich nicht vertut, sondern sofort erkennt, Moment mal, hier musst du was anderes lesen. Zu Ihrer Information, wenn man diese beiden Konsonanten und die Vokale miteinander verbindet, was natürlich völliger Blödsinn ist, dann kommt man auf den Namen Jehova. Da kommt dieser Name her. Aber er ist eigentlich ein Trugschluss. Also es geht gar nicht darum, diese miteinander zu verbinden, sondern Herr soll an dieser Stelle gesagt werden. Und wenn Sie eine Bibel haben, zum Beispiel Lutherbibel, und finden im Alten Testament das Wort Herr in Großbuchstaben geschrieben, dann wissen Sie, an dieser Stelle steht eigentlich der Name Gottes, Jahwe. Also, das ist schon mal das, was wir wissen können, der Name Gottes, Jahwe. Er kommt in unseren 3 kurzen Versen gleich 5-mal vor. Und interessant ist dabei, dass sich die Übersetzer unseres Textes nicht immer so ganz einig sind, wer denn da eigentlich spricht, wer den Namen ausspricht. Das heißt, Jahwe ging an Mose vorüber und er rief. Wer ist er? Ist es Mose oder ist es Gott? Die meisten gehen davon aus oder übersetzen, dass es Mose war. Ich finde es viel naheliegender, dass es Gott selbst ist, der da spricht. Denn in diesem Moment gibt Gott sich dem Mose so weit zu erkennen wie noch nie zuvor. Und darauf sind wir Menschen ja angewiesen, dass Gott sich uns zu erkennen gibt. Wir können von ihm nichts wissen, was er uns nicht zeigt. Die Bibel nennt das Offenbarung. Er offenbart sich uns. Das heißt, er lässt uns etwas von sich erkennen. Von unserer Seite können wir über ihn nichts erfahren. Er muss es uns zu erkennen geben. Und darum glaube ich, dass das in diesem Text auch viel offensichtlicher ist, dass Gott an Mose vorübergeht und selbst sich ihm vorstellt, seinen Namen ausspricht, Jahwe. Für Mose muss diese unglaubliche Nähe Gottes spürbar gewesen sein und dann auch hörbar. Diese Formulierung, Jahwe ist Jahwe, die erinnert so ein bisschen an die Szene, als Mose zum ersten Mal vor Gott stand, als Gott ihn beauftragt hat, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und Mose fragt ihn ja dann, was soll ich denn dem Volk sagen, wer du bist? Und dann kommt diese berühmte Stelle, viele haben das im Ohr, Ich bin, der ich bin, sagt Gott zu ihm. Oder ich werde sein, der ich sein werde, kann man auch übersetzen an der Stelle. Und tatsächlich sind die Konsonanten dieser Formulierung fast identisch mit dem Namen Yahweh. Ich bin, der ich bin. Wenn Jesus später sagte, ich bin, dann hat bei den Juden das immer mitgeklungen. Oh, das ist, er sagt jetzt, er ist Gott, ich bin. Ich bin Yahweh, das ist die Beschreibung. Wer ist dieser Gott? Er ist barmherzig und gnädig, heißt es hier, langmütig und reich an Gnade oder Huld und Treue. Das ist Yahweh. Rund 20 Mal ist diese Formulierung in den Büchern des Alten Testaments zu lesen. Immer wieder in dieser gleichen Wortwahl. Das ist dieser Gott. Und wie bedeutungsvoll diese Worte sind, zeigt ja schon die Szene im Text. Ich hatte ja schon erwähnt, zum zweiten Mal war Mose auf dem Berg Sinai. Also während Gott versucht hat, den Bund mit ihm zu schließen beim ersten Mal, hat dem Volk Israel das alles schon wieder viel zu lange gedauert. Und sie haben sich ihr goldenes Kalb gegossen, ihren eigenen Gott gesucht und sind schon wieder ihre eigenen Wege gegangen. Und unser menschliches Empfinden hätte wahrscheinlich gesagt, lass es, das hat gar keinen Sinn. Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig, geduldig, treu. Und er gibt ihnen wieder eine Chance und sagt, okay, zum zweiten Mal, lasst uns einen Bund schließen, ich biete ihn euch an. Er trifft sich ein zweites Mal mit Mose, geht an ihm vorüber, spricht zu ihm und erneuert diesen Bund. Das ist Gott, das ist Yahweh, der Gott der zweiten Chance von Anfang an. Ein Gott der Barmherzigkeit, so heißt es hier. Das sind Worte, die im Alten Testament für die fürsorgliche Liebe von Vater und Mutter gebraucht werden. Gnädig. Beschreibungen von Gott. Und demgegenüber wird hier der Mensch beschrieben. Mit gleich drei verschiedenen Begriffen, die deutlich machen, wofür der Mensch Vergebung braucht. Es heißt hier, es klingt alles für uns irgendwie so ähnlich, ne? Schuld, Vergehen und Sünde. Aber auch da lohnt es sich mal genauer hinzuschauen, was eigentlich damit gemeint ist. Ich gehe nicht weiter darauf ein, das würde dann zu weit führen. Aber es bringt zum Ausdruck, dass diese drei Begriffe genannt werden. Gott ist für uns, er will uns vergeben, egal worum es geht. Und das ist für mich schon mal eine Antwort auf die Frage an Gott, wer bist du? Er ist Yahweh, der zu dir sagt, ich werde mit dir sein. Er ist der Gott, der vergibt. Der Gott, der dir eine neue Chance gibt, nicht nur eine zweite, auch eine dritte, eine vierte, eine tausendste, der immer wieder mit dir von vorne anfängt, weil er dich liebt. Bedingungslos. Wir können nichts dazu beitragen. Wir können nur, ich habe das erst angedeutet, mit leeren Händen zu ihm kommen, jeden Tag neu. Wir können auch nicht auf gestern zurückgreifen und sagen, guck mal Gott, das habe ich gestern Tolles gemacht, damit komme ich jetzt zu dir. Leere Hände, damit er sie für den Tag heute wieder füllt. Das ist die Haltung Gott gegenüber und er will sie füllen und erfüllt sie, weil er liebt. Bedingungslos, so beschreibt es die Bibel. Und nirgendwo ist seine bedingungslose Liebe deutlicher geworden, wie am Kreuz auf Golgatha, in Jesus Christus. Wo er für mich und meine Schuld schon gestorben ist, als ich ihn noch überhaupt nicht kannte. Aber er hat schon gehandelt. Damit komme ich zur zweiten Frage für den heutigen Text und zu der eigentlich ursprünglichen heute, die ja doch so kompliziert ist. Der Sünde aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern der dritten und vierten Generation. Ich habe gerade beschrieben, was ich hier lese, wie Gott ist, aber ist Gott auch ein Gott der Rache? Oder ist er nachtragend? Das passt dann für mich aber irgendwie nicht. Und tatsächlich sagt der Text hier genau das Gegenteil. Und dazu muss man wieder in die hebräische Sprache schauen. Ich beziehe mich bei der Antwort auf diese Frage unter anderem auf eine Arbeit von Michael Rode aus seiner Zeit, als er Professor für Altes Testament an der Theologischen Hochschule Elsthal in Berlin war. Ich fand es aber auch sehr beeindruckend, in der Vorbereitung für diese Predigt las ich in einem Israel-Magazin eine Erläuterung von einem Juden, der gefragt wurde, ob er den Deutschen vergeben kann, dass er genau diesen Text zitierte. Und genau diese Erläuterung zu dem Text brachte, die ich Ihnen jetzt geben werde. Das hat mich sehr fasziniert, dass er aus dem hebräischen Hintergrund genau die gleiche Beschreibung gebracht hat. Michael Rode weist schon darauf hin, wie schwierig es wohl für uns ist, diesen Text zu übersetzen. Wenn man allein in die deutschen Übersetzungen schaut, in die verschiedenen, dann merkt man das schon, wie schwer man sich damit getan hat. In der Hoffnung für alle, eine Übersetzung heißt es, wenn jemand mich verachtet, dann muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Die gute Nachricht übersetzt hier, wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Und zum Beispiel in der Zürcher Bibel heißt es, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und Enkel bis zur dritten und vierten Generation. Die nächsten Generationen müssen scheinbar die Folgen tragen, werden bestraft oder heimgesucht. Klingt für mich ziemlich drastisch. Was steht hier tatsächlich? In der hebräischen Sprache taucht hier das Wort Pakat auf. Und Pakat hat als Grundbedeutung so etwas wie genau beobachten, genau hinsehen und wird oft benutzt im Zusammenhang mit und dann daraus Konsequenzen ziehen. Und darum ist für mich dieser Text wie folgt zu übersetzen. Gott, der die Schuld der Väter genau beobachtet, an den Kindern und Kindeskindern bis in die dritte und vierte Generation und Konsequenzen daraus zieht. Das heißt, Menschen müssen für ihre Schuld gerade stehen. Und die nachfolgenden Generationen dieser schuldig gewordenen Menschen, die beobachtet Gott, ob sie aus den Fehlern ihrer Vorfahren gelernt haben. Wenn nicht, dann müssen auch sie die Konsequenzen tragen für ihr Fehlverhalten, weil sie nicht daraus gelernt haben. Es geht hier also nicht um Mitverantwortung für das Versagen unserer Vorfahren, sondern es geht um eine individuelle, um eine eigene Schuld. Wieso wird das hier so sehr betont, dass Gott auf die Nachfahren von Menschen, die schuldig geworden sind, einen besonderen Blick wirft? Wieso werden hier die Generationen genannt? Ist das nicht irgendwie einseitig? Dafür muss man sich in die Situation von damals versetzen. 2, 3, 4 Generationen, die haben unter einem Dach gelebt. Das war damals völlig normal. Und deswegen ist man auch geprägt worden von dem, wie Familie gelebt hat und stand natürlich in der Gefahr, das 1:1 einfach so weiterzuleben. Und das ist eigentlich von Anfang an in der Bibel schon die Mahnung auch an die jungen Menschen, auch an die jungen Generationen, prüft, wie eure Vorfahren gelebt haben und fragt euch, ob ihr auch so leben wollt. Ihr müsst für eure Entscheidungen gerade stehen. Macht nicht blind einfach mit, sondern findet eure Lebensentscheidung, eure Lebensgeschichte und geht euren Weg. Das ist ganz, ganz wichtig für euer Leben. Jetzt könnten wir ja heute sagen bei uns, naja, 4 Generationen unter einem Dach ist ja schon lange vorbei. Also wenn wir noch 2 sind, manchmal 3, dann ist das ja schon viel. Aber sowas gibt es ja bei uns hier in unserem Land eigentlich ganz wenig. Viele Single-Haushalte haben wir inzwischen sogar. Das heißt, die Gefahr betrifft uns nicht so. Damit komme ich zu dem Buch von Mark Wollin. Er hat diesen Bibeltext ja für seine Erkenntnisse mit angeführt, obwohl er offensichtlich kein Bibelmensch ist. Für mich viel spannender, er hat in seiner jahrzehntelangen Forschung interessante Beobachtungen gemacht. Und um nichts Falsches zu sagen, lese ich mal eine sehr markante Stelle aus diesem Buch. Auf dem Hintergrund der Frage, welche Auswirkungen das Handeln unserer Vorfahren auf uns als nächste Generation hat. Wollin schreibt: Die Geschichte, die Sie mit Ihrer Familie teilen, beginnt schon vor Ihrer Empfängnis. Nochmal so ein kleiner Einschub von mir. Man weiß heute, auch ich als Mann weiß das heute, die ersten 3 Lebensjahre für ein Kind sind ganz, ganz wichtig. Da gehört die Liebe hin, die ein Kind auch stabil macht, die Vertrauen schafft für das ganze Leben. Die sind existenziell und später ist es sehr mühsam, da irgendetwas nachzuholen oder zu heilen. Nein, man weiß sogar mehr heute. Die Schwangerschaft ist schon ganz, ganz wichtig. Die Zeit der Schwangerschaft, in der das Kind langsam heranwächst, ist schon eine ganz wichtige Zeit. Wohlin geht noch einen Schritt weiter. Ich lese nochmal diesen Abschnitt. Die Geschichte, die Sie mit Ihrer Familie teilen, beginnt schon vor Ihrer Empfängnis. Als Ihre Großmutter mit ihrer Mutter im 5. Monat schwanger war, war die Vorläuferzelle der Eizelle, aus der Sie hervorgingen, bereits in einem der Eierstöcke Ihrer Mutter vorhanden. Ganz kompliziert. Ich erkläre es mal auf mich bezogen. Als meine Mutter 1930 geboren wurde, war die Eizelle, aus der ich dann rund 30 Jahre später hervorgegangen bin, in ihr quasi schon angelegt. Das wissen Frauen besser als Männer. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Eizellen, die in der Frau angelegt werden. Da kommen auch später keine mehr dazu. Deswegen gibt es dann irgendwann auch nicht mehr die Möglichkeit, noch Kinder zu kriegen, weil, ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht, die Eizellen aufgebraucht sind. Das heißt, von Anfang an sind diese Eizellen schon angelegt. Also als meine Mutter geboren wurde, war in ihr schon die Vorläuferzelle der Eizelle, aus der ich hervorgegangen bin, angelegt. Jetzt für mich die spannende Frage daran, wenn das ja so ist, was heißt das dann für mich und mein Leben? Meine Mutter hat als Kind und Teenager den Zweiten Weltkrieg erlebt. Meine Eltern sind Ostpreußen. Meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben. Welche Gewalt, welchen Ängsten war sie alles ausgesetzt? Und was hat sie davon vielleicht damals schon irgendwie an mich weitergegeben? Meine Mutter war ein Mensch, die nicht gesprochen hat darüber, was passiert ist, nicht geredet hat. Aber diese Frage hat sich mir dann später gestellt. Was habe ich davon schon abbekommen? Und wir sind bei dem ganz spannenden Forschungsthema der Epigenetik. Da geht es um die Frage, ob zum Beispiel auch Schmerzen, ob Ängste genetisch vererbbar sind. Und meines Wissens ist der aktuelle Kenntnisstand, dass man sagt, es gibt zumindest so etwas wie eine Vorbelastung, dass man für etwas empfänglicher ist als andere, weil man das über die Gene schon mitbekommen hat. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Ich finde es ein ganz spannendes Thema. Es geht für mich also um die Frage, was ich in meinem Leben neben den ganz persönlichen Prägungen meiner eigenen Kindheit und meines Erwachsenwerdens vielleicht auch noch aus den Generationen vor mir mitgebracht habe. Und das Ziel von Wohlin in seinem Buch ist, verstehen und versöhnen, um frei zu werden. Wohlin ist Amerikaner. Und ich frage mich, wie wir als Deutsche uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch noch auseinandersetzen müssen. Der Ruf danach, die Vergangenheit doch endlich mal hinter sich lassen zu können, nicht ständig mit der Schuld unserer deutschen Vorfahren belastet zu werden, für die wir ja nichts können. Dieser Ruf greift nach dem Buch von Wohlin, aber auch nach dem Text der Bibel für mich zu kurz. Nein, wir können nichts für die Schuld unserer Vorfahren. Aber wir müssen uns dessen bewusst werden, auf welchem Hintergrund wir hier leben, um nicht dem Generationenfluch zu unterliegen. Also um nicht die gleichen Fehler noch einmal zu machen. Und wenn ich mich in unserer Gesellschaft umschaue, dann habe ich den Eindruck, diese Mahnung und Warnung wird aktuell nötiger denn je zuvor. Ich komme zum Schluss. Es ist für mich ein großes Geschenk, einen Arbeitsplatz zu haben, an dem ich mehr oder weniger immer von Gott erzählen kann. Und wer mich kennt und inzwischen kennengelernt hat, der weiß, ich brauche auch kein Mikrofon dafür, ich brauche auch keinen Arbeitsplatz dafür, ich mache das, wo mir das Herz einfach überfließt. Warum? Weil Gott ein Gott der Liebe ist. Der einzige Gott. Der einzige Gott, mit dem Menschen ganz persönlich in Beziehung treten können. Und er möchte das, Gott möchte das. Unser Bibeltext zeigt, dass dieser Gott auch nicht ein Gott der Rache ist. Er ist ein Gott, der uns ermahnt, ein Gott, der uns warnt. Wir sollen auf uns aufpassen. Wir sollen nicht in die gleiche Schuld verfallen wie unsere Vorfahren. Ich habe in meinem Leben einen Satz gelernt. Da war ich so ungefähr 40 Jahre alt und musste ein Stück weit nochmal von vorne anfangen. Und dieser Satz passt für mich hierher und hat mich auch geprägt. Er sagt, die Vergangenheit kann uns vieles erklären in unserem Leben, aber sie kann nichts von uns entschuldigen. Die Vergangenheit kann uns vieles erklären, aber sie kann nichts entschuldigen. Gott will uns helfen, ein gutes, ein erfülltes, ein sinnvolles Leben zu leben. Er will uns in unserer ganz persönlichen Lebensgeschichte auch heilen, uns vergeben und uns durch Jesus Christus wieder in seine liebende Beziehung hineinholen, in seine Gegenwart. Ewig. Die Ewigkeit beginnt hier schon. Und schauen wir zum Schluss ganz kurz auf dieses spannende Gegenüber in unserem Text. Auf der einen Seite 1000 Generationen Gnade, auf der anderen Seite 3 bis 4 Generationen, ich nenne es mal Gefährdung. Eine Generation, sagt man heute, entspricht 30 Jahren. 1000 mal 30, 30.000 Jahre, ist für uns Menschen existenziell gar nicht denkbar. Muss auch gar nicht sein, es geht einfach nur darum zu sagen, wie groß diese Gnade Gottes ist. Sie ist unbeschreiblich groß. Demgegenüber 3, 4 Generationen unseres Menschseins in Gefährdung. So groß ist die Gnade Gottes, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist am Kreuz auf Golgatha. Und wir können sie nur dankbar annehmen als Geschenk. Und diesem unglaublichen Geschenk der Barmherzigkeit müssen wir uns ausliefern, da, wo Gott uns in unserem Leben hinstellt. Das ist die Botschaft der Bibel, die wir allen Menschen weitersagen wollen. Das ist unsere Arbeit bei ERF Medien. Dafür stehen wir und dafür lassen wir uns von ihm immer wieder gebrauchen. Die Botschaft lautet, Gottes Gnade, Gottes Angebot gilt allen Menschen. Denn Gott gibt jedem Menschen neue Chance für ein wirkliches Leben. Er ist nicht nur der Gott der zweiten oder dritten, er ist auch ein Gott der hunderten und tausendsten Chance. Er steht immer mit offenen Armen da in Jesus Christus, um jeden in Liebe anzunehmen. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie das persönlich erleben und leben können und dass viele Menschen durch ihr Leben in dieser Beziehung mit dem lebendigen Gott auch neugierig werden auf ihn und ihn auch selber kennenlernen wollen. Amen. Jetzt hören wir ein Lied.